Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 17 und 18 der 39. Sure, der Sure Somar.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jtanabu at-taghut an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra. Fabashshir 'ibad. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam anweisen, denen, die einzig und allein Gott anbeten, Erfreuliches zu verkünden. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Denjenigen, die es mieden, Götzen anzubeten und sich stattdessen Gott zu wandten, ist frohe Botschaft. Verkünde die frohe Botschaft also ihnen, die mich, Gott, anbeten. Sie, die die Reden hören und die Besten davon befolgen, sind diejenigen, die Gott auf den richtigen Weg führte und die verständig sind.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 5. April 2022, gleich dem 16. Fahrbar, den 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Wohltuend wie eine frische Sommerbrise. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Das gleiche alte Amerika. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian: Wir werden niemals die überzogenen US-Forderungen akzeptieren. Pakistan: Absetzung von Premierminister Imran Khan. Aufnahme von Taliban-Diplomaten in China. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian: Wir werden niemals die überzogenen US-Forderungen akzeptieren. In Bezug auf die Wiener Gespräche zur Wiederbelebung des Atomabkommens JCPOA schrieb der iranische Außenminister auf Twitter: Iran wird sich niemals den überzogenen Forderungen der USA unterordnen. Hossein Amir Abdullahian schrieb am Montag auf seiner Twitter-Seite: Wenn es bei den Wiener Gesprächen zu einer Pause kommt, liegt das an den Extravaganzen der amerikanischen Seite. Das iranische Außenministerium handelt mit Macht und Logik, um die höchsten Interessen des Volkes zu erreichen und die roten Linien zu beachten. Er fügte hinzu: Wenn sich das Weiße Haus realistisch verhält, wird es zu einer Einigung kommen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Said Khatibzadeh sagte am Montag bei seiner wöchentlichen Pressekonferenz in Teheran: Wenn die Amerikaner in Wien eine Einigung erzielen wollen, müssen sie ihre politische Entscheidung so schnell wie möglich treffen. Bezüglich der neuen US-Sanktionen gegen Iran und dem Stand der Wiener Gespräche fügt er hinzu: Die Amerikaner haben ihre derartigen widersprüchlichen Maßnahmen verstärkt. Das Hauptproblem seien die Interessen Irans auf der Grundlage der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates und des Atomabkommens JCPOA. Und Iran werde auf seinen eigenen roten Linien bestehen, bis der Kreis der iranischen Interessen geschlossen sei. So Khatibzadeh weiter. Die 8. Runde der Wiener Gespräche, die am 27. Dezember 2021 begann, ist am 11. März 2022 auf Anregung des EU-Außenbeauftragten Joseph Borrell in eine weitere Pause gegangen und die Verhandlungsführer kehrten zu politischen Konsultationen in ihre Hauptstädte zurück. Die Frage der Garantien und die Streichung natürlicher und juristischer Personen von der Roten Liste und aus dem Sanktionspaket gehört immer noch zu den Fällen, in denen die USA als Verletzer des Atomabkommens nicht die notwendige politische Entscheidung getroffen haben, um diese Fälle zu lösen. Pakistan: Absetzung von Premierminister Imran Khan. Die pakistanische Regierung hat die Absetzung von Imran Khan vom Amt des Premierministers bekannt gegeben. In der Erklärung des pakistanischen Kabinetts heißt es: Infolge der Auflösung des pakistanischen Parlaments durch den Präsidenten gemäß § 1 von Artikel 58 der Verfassung der Islamischen Republik Pakistan im Ministerium für parlamentarische Angelegenheiten vom 3. April 2022 ist Imran Ahmad Khan Niazi als Premierminister von Pakistan zurückgetreten. Auf Khans Bitte an den pakistanischen Präsidenten Arif Alvi wird er seine Aufgaben jedoch vorübergehend wieder aufnehmen. Imran Khan bezeichnete einen hochrangigen Beamten des US-Außenministeriums als einen der Faktoren, die an seinem geplanten Sturz durch ein Misstrauensvotum beteiligt waren. Der abgesetzte pakistanische Premierminister teilte am Montag hochrangigen Mitgliedern seiner Regierungspartei PTI und ehemaligen Regierungsministern mit, dass Donald Liu, der stellvertretende US-Außenminister für süd- und zentralasiatische Angelegenheiten, in eine ausländische Verschwörung zum Sturz seiner Regierung verwickelt sei. Imran Khan forderte den pakistanischen Präsidenten auf, Neuwahlen abzuhalten und gleichzeitig das Parlament aufzulösen, nachdem die Opposition versucht hatte, ihn zu stürzen. Das Parlament hatte ein Misstrauensvotum abgelehnt. Khan hatte zuvor gesagt, er habe wegen seiner Haltung gegenüber Russland nach Beginn des Ukraine-Krieges Warnungen von US-Beamten erhalten und man habe ihm mit Amtsenthebung gedroht. Aufnahme von Taliban-Diplomaten in China. Die Taliban teilten mit, China habe die Nominierten der Gruppe als offizielle Vertreter der afghanischen Regierung akzeptiert. Das Außenministerium der Taliban gab am Montag bekannt, dass China die Nominierten als offizielle afghanische Diplomaten akzeptiert habe. Laut der Nachrichtenagentur Shafaqna sagte Amir Khan Muttaqi, der amtierende Außenminister der Taliban, dass in den Beziehungen zwischen den Taliban und China große Fortschritte erzielt worden seien. Muttaqi dankte China für die Aufnahme neuer Diplomaten für die afghanische Botschaft in Peking. Der amtierende Außenminister der Taliban sagte, dass die Erleichterung des Exports afghanischer Produkte nach China Treffen wie jetzt der Gipfel der Außenminister von Nachbarländern Afghanistans in China und aktuell die Aufnahme neuer Taliban-Diplomaten von Pekings gutem Willen zeugten. Die Taliban haben im August 2021 die Macht in Afghanistan übernommen. Die internationale Gemeinschaft beschuldigt die Taliban der gewaltsamen Machtergreifung und weigerte sich, die von ihr gebildete Regierung anzuerkennen. Viele Länder und internationale Institutionen machen die Anerkennung der Taliban-Regierung in Afghanistan von der Bildung einer inklusiven Regierung im Land abhängig. Und bis diese Bedingungen erfüllt sind, werden die von der Gruppe ernannten Vertreter als Botschafter in diesen Ländern oder Vertreter Afghanistans in internationalen Organisationen abgelehnt. Palästina. Mehr als 9000 Kinder seit 2015 inhaftiert. Nach Angaben der Vereinigung palästinensischer Gefangene haben die Behörden des Besatzerregimes von Al-Quds, Jerusalem, zwischen 2015 und Ende März 2022 mehr als 9000 palästinensische Kinder festgenommen. Der Nachrichtenwebseite Palestine Online zufolge hat die Vereinigung palästinensischer Gefangene am Montag anlässlich des Tages der palästinensischen Kindes bekannt gegeben, dass etwa 160 minderjährige palästinensische Kinder in den israelischen Gefängnissen Ofar, Ad-Damun und Majdu inhaftiert seien. Yasser Arafat, der frühere Leiter der palästinensischen Autonomiebehörde, gab am 5. April 1995 bei der ersten palästinensischen Kinderkonferenz sein Bekenntnis zur Internationalen Konvention über die Rechte des Kindes ab. Und aus diesem Anlass wurde der 5. April in den palästinensischen Gebieten zum Tag des palästinensischen Kindes erklärt. Die Vereinigung palästinensischer Gefangener fügte hinzu, dass die Behörden des Besatzerregimes von Al-Quds seit der Al-Aqsa-Intifada im September 2000 etwa 19.000 Kinder unter 18 Jahren, darunter auch Kinder unter 10 Jahren, festgenommen hätten. Diese Vereinigung bezeichnete die Verhaftung von Kindern als ständige Richtlinie des zionistischen Regimes und betonte, dass die Maßnahmen zur Verhaftung von Kindern durch zionistische Militärs in Städten und Gebieten in der Nähe zionistischer Siedlungen sowie in den Lagern und in Al-Quds durchgeführt würden. Im Vergleich zu anderen Gebieten kämen die meisten der inhaftierten Kinder aus Al-Quds, hieß es. Die Vereinigung palästinensischer Gefangener erklärte weiter, dass die zionistischen Besatzer Kinder nachts in ihren Häusern verhafteten und in ihre Gefängnisse brächten, wo sie diese den schrecklichsten Formen der Folter unterwürfen, von ihnen gewaltsam Geständnisse erzwingen und sie israelischen Militärgerichten vorführten und zu strengen Strafen verurteilten. Russland erlegt unfreundlichen Ländern Visa-Abschränkungen auf. Seit Montag gelten russische Visa-Abschränkungen für Bürger aus Ländern, die Moskau als unfreundlich einstuft. Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Montag ein Dekret unterzeichnet, das Visa-Abschränkungen für Bürger von Ländern auferlegt, die Moskau aufgrund der westlichen Sanktionen gegen Russland unter dem Vorwand des Krieges in der Ukraine für unfreundlich hält. Putin wies auch das russische Außenministerium und andere Institutionen an, zu entscheiden, ob Ausländern und Staatenlosen, die sich an unfreundlichen Handlungen gegen Russland, seine Bürger oder juristische Personen beteiligen, Beschränkungen auferlegt werden sollen. Laut Sputnik unterzeichnete Putin ein Dekret über gegenseitige Maßnahmen Russlands zur Ausstellung von Visa für Delegationen und Journalisten aus blockfreien Ländern. Im März 2022 erstellte die russische Regierung eine Liste unfreundlicher Länder, darunter die USA, Kanada, Großbritannien, die Europäische Union und die Ukraine. Großbritannien fordert Aussetzung russischer Mitgliedschaft im Menschenrechtsrat. Als Reaktion auf die Vorfälle in Butscha in der Ukraine forderte die britische Außenministerin den Ausschluss Russlands aus dem UN-Menschenrechtsrat. Nach dem Abzug russischer Truppen aus der Umgebung von Kiew veröffentlichten westliche Medien am Sonntag Bilder aus der Stadt Butscha in der Nähe von Kiew und behaupteten, die russische Armee hätte beim Verlassen der Region auf Zivilisten geschossen und andere Kriegsverbrechen begangen. Moskau wies die Vorwürfe zurück und sprach von einer Inszenierung. Die britische Außenministerin Liz Truss twitterte am Montagabend, dass Russland nicht Mitglied des UN-Menschenrechtsrates bleiben könne und aufgrund starker Beweise für Kriegsverbrechen, darunter Berichte über Massengräber und Massaker in Butscha, suspendiert werden sollte. Während ihrer Polenreise forderte Truss bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem ukrainischen Amtskollegen auch neue und härtere Sanktionen gegen Russland und sagte, dass westliche Gelder immer noch nach Moskau fließen und dass dieser Prozess gestoppt werden sollte. Die britische Außenministerin wies außerdem auf die Notwendigkeit hin, mehr militärische Ausrüstung in die Ukraine zu schicken und betonte, dass harte Maßnahmen die einzige Möglichkeit seien, Russland gegenüber zu reagieren. Linda Thomas-Greenfield, die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, sagte am Montag ebenfalls, dass ihr Land beabsichtige, die UN-Generalversammlung zu ersuchen, die Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat auszusetzen. Greenfield bezeichnete bei einem Besuch in Bukarest im Nachbarland Rumänien, das mit einer starken Flüchtlingswelle aus der Ukraine konfrontiert ist, die Beteiligung Russlands am Menschenrechtsrat als falsch und sagte, es sei an der Zeit, dass die Generalversammlung über den Ausschluss Russlands abstimme. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar. Bei Temperaturen um 19 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 15 Grad, Mashhad 17 Grad, Isfahan 20 Grad, Shiraz 23 Grad und Bandarabas 27 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Abdul Hussein Muhtabad mit dem Titel Shukuh, das heißt Pracht.
وفا نکردی و کردم، خطا ندیدی و دیدم، رمیدی و نرمیدم، بریدی و نبریدم. اگر ز جان ملامت شنیدم از تو شنیدم، وگر ز کرد ندامت کشیدم از تو کشیدم. مردم ای مهتاب به سوزی هم چوشنی بر مزارم، بعد از این یا گرد بادم یا در این صحرا بارم، تا رسم در ره گذارم یا رسی در ره گذارت، تا رسم در ره گذارت، یا رسی در ره گذارت، تا رسم در ره گذارت، یا رسی در ره دارم، شکوه دارم با دل من دوسارم، مردن این مهتاب به سوزی هم چوشم بر مزارم،
بعد از این یا گرد بادم یا در این صحرا غبارم، تا رسم در ره گذارم، تا رسم در ره گذارت، یا رسی در ره گذارت.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung, wohltuend wie eine frische Sommerbrise. Bleiben Sie dran!
Wohltuend wie eine frische Sommerbrise.
Erneut dürfen wir am Monat Ramadan teilnehmen. Der Monat Ramadan bietet uns verstärkt die Chancen, Gottes Nähe zu suchen und unser Gottdienen zu intensivieren. Ehrlich gesagt, wie sehr brauchen wir doch diese einmalige Gelegenheit, um uns mit Gott anzusprechen. Dieser Monat heilt das Herz der Sünder. Gott, wir danken dir dafür, dass wir auch diesen Monat Ramadan mit seinen wohltuenden gottesdienstlichen Übungen erleben können. Wir nehmen diesen schönen Monat freudig in Empfang und gratulieren allen Freunden zu seinem Beginn. Diese Beitragsreihe zum Ramadan enthält Ausschnitte aus dem Bittgebet Makareme Akhlaq von Imam Sajjad alaihi salam, hörenswerte historische Geschichten und Auszüge aus der letzten Empfehlung Imam Alis alaihi salam an seinen Sohn Imam Hassan alaihi salam. Das Bittgebet Makareme Akhlaq ist ein bekanntes und schönes Bittgebet von Imam Sajjad alaihi salam, Sohn des Imam Hussein. Es ist voller hoher moralischer Inhalte. Wer sich in seine Gebete vertieft, wird zwischen den Zeilen Hinweise auf die politischen und gesellschaftlichen Lehren des Islams finden. Das Dua, Gebet, Makareme Akhlaq besteht aus 30 Teilen. Jeder Teil beginnt mit Segensgrüßen für den Propheten und das Prophetenhaus. Auch wir wollen unseren Beitrag mit diesem Segensgruß bereichern. O Gott, segne Mohammed und die Familie Mohammeds. Imam Sajjad verwendet dieses Segnungsbittgebet zu Beginn, damit das gesamte Gebet erhört wird. Manchmal werden Gebete nicht von Gott erhört, weil der Mensch um etwas bittet, was nicht in der Daseinsordnung vorkommen kann. Zum Beispiel, wenn jemand Gott bittet, dass er ihn niemals sterben lässt, wird sein Gebet nicht erhört, denn jeder wird von dem Tod erleben. Wenn jemand sich wünscht, immer jung zu bleiben, ist es genauso. Einige bitten in Unkenntnis um Dinge, die gemäß den Gesetzen der Daseinsordnung nicht eintreten können. Die unfehlbaren Imame alaihi salam haben sie bei Gelegenheit deswegen gemahnt. Wenn also Gott um etwas gebeten wird, was mit den Regeln der Daseinsordnung nicht vereinbart ist, wird es nicht erhört werden. Aber eine der Bitten, die mit Gewissheit immer erhört werden, ist die Bitte um Segensgrüße an den Propheten. O Gott, segne Mohammed und die Familie Mohammeds. Damit unsere anderen Gebete erhört wird, sollte man daher erst Segensgrüße an den Propheten und die Edlen aus seinem Hause entsenden und dann die eigenen Bitten stellen. Imam Sadiq alaihi salam sagt darüber: Wenn jemand zu Gott betet, sollte er ganz bestimmt seine Bitte, eine Segnungsbittgebet für den Propheten voranstellen. Denn Gott liebt es, wenn der Prophet gegrüßt wird und wenn es in einem Bittgebet um mehrere Anliegen geht und diesem Gebet der Segensgruß für den Propheten vorangeht, wird Gott nicht so vergehen, dass er einen Teil, nämlich den Segensgruß, annimmt und den anderen Teil ablehnt. Einmal fragte der Prophet Gottes, Salawatullah alaih, seine Gefährten, wer von euch fastet ständig? Der enge Prophetengefährte, Salmon, antwortete, ich, o Prophet Gottes. Da sagte der Prophet Gottes, Salawatullah alaih, wer von euch verbringt ständig einige Nachtstunden mit Gott dienen? Wieder antwortete Salmon, ich. Da fragte der Prophet, wer von euch liest innerhalb eines Tages und einer Nacht einmal den Koran vollständig durch? Auch diesmal war es Salmon, der mit Ja antwortete. Da regte sich einer der anderen Prophetengefährten über Salmon auf und sagte, Prophet Gottes, Salmon kommt aus Fars, Iran, und möchte sich gegenüber uns, Quraysh, brüsten und einen Vorteil gewinnen. Ich habe doch gesehen, dass er am Tag Nahrung zu sich nimmt und in der Nacht meistens durchschläft. Wie kann es sein, dass er jeden Tag den Koran einmal durchliest, während ich ihn an den meisten Tagen gesehen habe, dass er still war? Da sagte der Prophet Gottes, Salawatullah alaih, beruhige dich, frage ihn selber, damit er es dir erklärt. Der Mann wandte sich an Salmon und Salmon sagte ihm, du hast mich falsch verstanden. Ich faste den ersten, mittleren und letzten Tag des Monats und Gott hat gesagt, jeder, der ein gutes Werk tut, wird das Zehnfache an Lohn dafür erhalten. Ich faste jeden Monat auf diese Weise und erhalte den Lohn eines Menschen, der immer fastet. Von meinem Freund, dem Propheten Gottes, Salawatullah alaih, habe ich gehört, dass wenn jemand sich mit ritueller Reinheit schlafen legt, es genauso ist, als ob er jede Nacht einige Stunden wach bleibt, um Gott zu dienen. Und ich lege mich jeden Abend rituell gereinigt schlafen. Auch habe ich vom Propheten Gottes gehört, wie er Ali alaihi salam gesagt hat, wer nur einmal am Tag die Sure 112, sag, er ist Gott der Einzige, liest, der hat ein Drittel des Korans gelesen, und jeder, der sie zweimal liest, zwei Drittel des Korans, und jeder, der sie dreimal liest, hat den ganzen Koran gelesen. Dann sagte Salmon, ich rezitiere jeden Tag dreimal die Sure Tauhid, und auf diese Weise ist es, als ob ich täglich einmal den ganzen Koran gelesen hätte. Die letzte Empfehlung Imam Alis a.s. an seinen Sohn Imam Hassan a.s. ist einer der wichtigsten Texte von ihm. Imam Ali hat diesen letzten Willen nach seiner Rückkehr aus dem Saffain-Gefecht an Imam Hassan, seinen ältesten Sohn, geschrieben. Und diese Empfehlungen fanden bei Schiiten und Sunniten Beachtung. Aber Imam Ali a.s. richtet sich natürlich nicht nur an seinen Sohn, sondern er wendet sich mit seinen weisen Worten an alle Wahrheitssuchenden. Dieser letzte Wille ist im Brief 31 des Nahjul Balaghas, der Sammlungen von Briefen, Ansprachen und Weisheiten Imam Alis, enthalten. Als erstes fordert Imam Ali seinen Sohn auf, gottesfürchtig zu sein. Ich empfehle dir in meinem letzten Willen die Gottesfürchtigkeit und die Treue zu seinen Geboten und dass du dein Herz durch das Gedenken an ihn kultivierst und dass du nach seinem Halt greifst. Die wichtigste Empfehlung des Imam an seinen geliebten Sohn ist also die Gottesfürchtigkeit. Die Bedeutung der Gottesfürchtigkeit, Taqwa, insbesondere für den jungen Menschen, wird dann spürbar, wenn man die Gefühle und Neigungen in diesem Lebensabschnitt bedenkt. In der Jugend ist die Gottesfürchtigkeit wie eine Burg und starke Festungsmauer für den Menschen, die ihn vor dem Angriff des Feindes namens Trieb-Ich beschützt. Taqwa ist wie ein Schutzschild gegenüber den Giftpfeilen Satans.
Sie wissen ja, dass der Mensch ständig an Weggabelungen angelangt und in zwei gegensätzliche Richtungen gedrängt wird. Auf der einen Seite ruft ihn das Gute und auf der anderen Seite verlocken ihn die inneren Triebe und jener Teil der Seele, der das Schlechte befehligt, Nafs Amore, sowie die Einflüsterungen des Teufels dazu, niedrige Verlangen zu befriedigen. In diesem Konflikt kann nur ein Mensch unversehrt aus der Auseinandersetzung zwischen Vernunft und Lust, Gut und Schlecht, Reinheit und Besudelung hervorgehen, der mit der Waffe des Glaubens und der Gottesfürchtigkeit versehen ist und als junger Mensch im Dschihad gegen das triebhafte Ich siegt und an seinem Charakter arbeitet. Prophet Yusuf alaihi salam konnte dank dieser Gottesfürchtigkeit erhobenen Hauptes und mit Hilfe eines festen Willens eine schwere Prüfung Gottes hinter sich bringen, als ihn die Frau des Putifar, Suleyha, zur Sünde verleiten wollte. Die Furcht vor Gott und die Treue zu seinen Geboten, welche Imam Ali seinem Sohn empfiehlt, sind die beiden Schlüssel, die die Tore zu den Schätzen des Glücks in dieser und jener Welt öffnen. So Gott will, können wir im Monat Ramadan die Gottesfürchtigkeit in unserem Denken und Handeln zur Geltung bringen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ahmad Murtazapur mit dem Titel Jashne Ramazan, auf Deutsch Das Ramadanfest.
رمضان ماه سرور، رمضان ماه عبور از تکبر، از غرور، رمضان عشق و امید، ربنا وعده عید، شب قدر از ره رسید، شب قدر از ره رسید.
رمضان ماه سرور، رمضان ماه عبور از تکبر از غرور، رمضان عشق و امید ربنا وعده این شب قدر از ره رسید، شب قدر از ره رسید.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Das gleiche alte Amerika. Weiterhin guten Empfang.
Ten Minutes. Donald Trump, ex-US-Präsident.
To all Americans tonight, in all of our cities and in all of our towns, I make this promise.
Allen Amerikanern heute Abend in all unseren Städten und Gemeinden gebe ich dieses Versprechen. Wir werden Amerika wieder stark machen. Wir werden Amerika wieder stolz machen. Wir werden Amerika wieder sicher machen. Und wir werden Amerika wieder großartig machen.
And we will make America great again. God bless you and good night. I love you.
Über 4 Jahre lang sagte dieser Mann immer wieder, dass er Amerika wieder großartig machen wolle. Er schuf Chaos, verblüffte die Welt durch seine Taten, machte sich über das politische System der USA lustig und erzürnte eine Menge Leute. Donald Trumps einzigartige Art im politischen Geschäft machte ihn zu einem ständigen Ziel in den Medien, der Politik und sogar bei privaten Parteien. Als Joe Biden für das Präsidentenamt kandidierte, kritisierte er jeden Schritt, den Trump unternahm, um den Amerikanern zu zeigen, dass er ein besserer Mann für das Amt ist. Joe Biden, US-Präsident.
Later today I'm going to go up on the 8th floor and send a clear message to the world. America is back.
Später am Tag werde ich in den 8. Stock gehen und eine klare Botschaft an die Welt senden. Amerika ist zurück. Amerika ist zurück. Die Diplomatie ist zurück. Sie sind der Mittelpunkt von allem, was ich vorhabe. Biden behauptet, Amerika sei zurück und merkt an, das Land sei während der Präsidentschaft von Trump verloren gegangen. Seine Behauptung wurde von vielen Demokraten und sogar Republikanern unterstützt, die glaubten, Trump hätte Amerikas Demokratie gefährdet. Für die Politiker und Millionen Amerikaner, die für Biden gestimmt haben, war seine Wahl wie der Beginn der Wiederherstellung des US-Ansehens in der Welt nach den durch Trump verursachten Schäden. Joe Biden, US-Präsident. Ich denke, ich sollte mich nicht entschuldigen, aber ich entschuldige mich dafür, dass sich die Vereinigten Staaten in der letzten Regierung aus dem Pariser Abkommen zurückgezogen und uns ein bisschen in eine schwierige Lage gebracht haben. Für die Demokraten scheint Trump für alles Böse auf der Welt im Namen Amerikas verantwortlich zu sein. Zweifellos hat Trump schockierende Schritte unternommen. Er gab mehrere Abkommen und Pakte auf, die schwerwiegende politische Folgen hatten und verkaufte Milliarden von Waffen und Rüstung an Nationen, die damit Krieg führten und Zivilisten töteten. Sie sagen, Trump habe ein grausames, gewalttätiges und unzuverlässiges Bild von Amerika gezeigt. Aber hat Amerika nicht schon immer so ausgesehen? Die Demokraten haben die Angewohnheit, die Republikaner für ein solches Image in den Augen der Welt verantwortlich zu machen. Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses.
The fact is, the President of the United States committed an act of incitement of insurrection. I don't think it's very unifying to say.
Tatsache ist, dass der Präsident der Vereinigten Staaten einen Akt der Anstiftung zum Aufstand begangen hat. Ich denke, es ist nicht sehr vereinigend zu sagen, oh, lass es uns einfach vergessen und weitermachen. So vereint man sich nicht. Joe Biden hat es schön ausgedrückt. Wenn du dich vereinen willst, musst du dich erinnern. Und wir müssen das einbringen und einsehen. Das ist unsere Verantwortung. Aber wenn man sich die 8 Jahre Barack Obama im Weißen Haus anschaut, findet man das gleiche Muster wieder. Trump war früher ein Reality-Show-Star, aber der wahre Showman im Weißen Haus war Obama. Ein farbiger Präsident, der immer lächelte und den Freundlichen spielte. Aber in Wirklichkeit hat er mehrere Sanktionen gegen Länder angeordnet, mit denen die USA Probleme hatten als die republikanischen Präsidenten. Obama war auch der Mann, der sich für das Ende der US-Truppenpräsenz im Irak und in Afghanistan einsetzte, aber am Ende mehr Truppen in den Nahen Osten schickte, natürlich unter Washingtons fadenscheiniger Ausrede, den Terrorismus zu bekämpfen. Barack Obama, ehemaliger US-Präsident.
Just as I've approved additional support for Iraqi forces against ISIL, I've decided to increase US support for local forces fighting ISIL in Syria.
Genauso wie ich zusätzliche Unterstützung für irakische Streitkräfte gegen den IS genehmigt habe, habe ich beschlossen, die US-Unterstützung für lokale Kräfte, die den IS in Syrien bekämpfen, zu erhöhen. Eine kleine Anzahl amerikanischer Sondereinsatzkräfte ist bereits in Syrien vor Ort und ihre Geschicklichkeit war entscheidend, da lokale Streitkräfte den IS aus Schlüsselgebiete vertrieben haben. Angesichts des Erfolgs habe ich die Entsendung von bis zu 250 zusätzlichem US-Personal nach Syrien genehmigt, einschließlich Spezialeinheiten, um diese Dynamik aufrechtzuerhalten. Was das Führen von Kriegen und das Töten von Zivilisten angeht, so zeigen Aufzeichnungen, dass es während der Präsidentschaft Obamas im verdeckten Krieg gegen den Terror 10-mal mehr Luftangriffe gab als unter seinem Vorgänger George W. Bush. Aber der Unterschied zwischen ihnen ist alles andere als oberflächlich. George W. Bush begann 2 tödliche Kriege, doch Barack Obama führte sie mit voller Kraft fort. Jener Präsident, der tatsächlich einen Krieg im Nahen Osten beendete, war ein Republikaner. Trump unterzeichnete ein Friedensabkommen mit den afghanischen Taliban und die US-Truppen evakuierten das vom Krieg verwüstete Land nach 2 Jahrzehnten. Wenn man sich diese Aufzeichnungen ansieht, kann man mit Sicherheit sagen, dass Trump nicht derjenige war, der Amerika in den Augen der Welt schlecht aussehen ließ. Die Vereinigten Staaten waren schon immer so, intervenierend, nicht vertrauenswürdig und gespalten. Apropos Teilung. Während der Präsidentschaft von Trump gab es diese Debatte, in der es hieß, der Mann habe Amerika geteilt, indem er die weiße Vorherrschaft unterstützte. Joe Biden, US-Präsident. Ich glaube überhaupt nicht, dass es so weit ist. Sowohl in klarer Sprache als auch verschlüsselt hat dieser Präsident die Flammen der weißen Vorherrschaft in dieser Nation entfacht. Aber Aufzeichnungen zeigen, dass die USA immer ein Land für die Weißen war, selbst als ein schwarzer Mann im Weißen Haus war. Einige mögen argumentieren, dass die Vergangenheit zurückliegt, jede Handlung früher aufgrund eines bestimmten Umstands unternommen wurde und die Dinge sich jetzt geändert haben. Das hat Biden versprochen. Ein Land in guten Beziehungen zur Welt und vereint. Doch seit Bidens Amtsantritt ist fast 1 Jahr vergangen und der Mann folgte bislang jeden Schritt von Trump. Biden führt Trumps politisches Erbe weiter. Ob Verbündete brüskiert, Zölle missbraucht oder Flüchtlinge ausgewiesen werden, die Biden-Regierung sieht kaum anders aus als die von Trump. Biden hat beispielsweise Trumps Zölle wiederholt kritisiert, doch er hat sie fast alle beibehalten. Catherine Tay, US-Handelsbeauftragte.
Tariffs are a legitimate tool in the trade toolbox.
Zölle sind ein legitimes Mittel im Werkzeugkasten des Handels. Wegen der Zölle haben der Finanzausschuss des Senats und der Ausschuss für Mittel und Wege die ursprüngliche Zuständigkeit für den Handel. Und Zölle sind ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Werkzeugkastens für fair gehandelte Abhilfemaßnahmen. Ein weiteres markantes Beispiel für Bidens überraschende Trumpsche Außenpolitik ist das iranische Atomabkommen von 2015. Während seines gesamten Wahlkampfs argumentierte Biden, dass Trumps Rücktritt aus diesem Abkommen ein Kardinalfehler gewesen sei und er als Präsident ihm wieder beitreten werde. Sein nationaler Sicherheitsberater Jack Sullivan bezeichnete Trumps Wiedereinführung sekundärer Sanktionen gegen Teheran trotz des Widerstands der US-Verbündeten als rücksichtslosen Unilateralismus. Doch seit seinem Amtsantritt ist Biden nicht zum Abkommen zurückgekehrt und hat sogar einige Sanktionen verlängert. Biden und sein Team kritisieren Trump oft für seinen Angriff auf das regelbasierte internationale System. Aber wie baut man ein solches System wieder auf, während man offenen Protektionismus, einseitige Sanktionen und eine America-First-Politik akzeptiert? Mitte September zum Beispiel beschuldigte Washingtons enger Verbündeter Frankreich Biden, ihm in den Rücken gestochen zu haben und sich wie sein Vorgänger Donald Trump zu verhalten, nachdem Paris von einem ertragreichen Abkommen über U-Boote mit Australien abgedrängt worden war. Jean-Yves Le Drian, Frankreichs Außenminister.
Ce qui me préoccupe aussi dans tout cela, c'est finalement aussi le comportement américain.
Was mich bei all dem auch stört, ist am Ende Amerikas Verhalten. Journalist, sind Sie wütend auf die Amerikaner? Le Drian, weil mich diese einseitige, brutale, unvorhersehbare Entscheidung stark an das erinnert, was Herr Trump früher getan hat. Es sieht aus wie ein Muster. Kein Präsident in den USA unterscheidet sich vom anderen. Sie folgen einander und tragen eine bestimmte Mission. Es spielt keine Rolle, wer im Weißen Haus sitzt. Ein Demokrat oder ein Republikaner, das Ergebnis ist das gleiche. Kriege werden nicht beendet, wenn ein Demokrat die Macht übernimmt. Sie werden einfach intensiviert. Die Politik ist dieselbe und die Erbschaft wird fortgeführt. Alle angeordneten Tötungen und gespaltenen Nationen. Auf dem Papier sind sie gegeneinander, aber in Wirklichkeit sind sie alle eins.
Meine Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.